Wir kommen heute zum letzten Teil unserer Predigtserie, die da heißt Gute Frage. Und in dieser Predigtserie, da geht es um Fragen, die man sich vielleicht sonst in der Kirche nicht zu stellen traut. Es geht vielleicht auch um Fragen, die schwierig zu beantworten sind. Oder um solche, die mich nachts wach halten, die mich vielleicht sogar quälen, die mich ins Zweifeln bringen, die mich vielleicht wütend machen auf Gott, weil ich ihn in diesem Punkt nicht verstehe. Es geht um Fragen, die echte Zweifel in uns auslösen können. Und mir ist es als Pastor dieser Gemeinde und als Leiter dieser Gemeinde immer wieder wichtig zu sagen, diese Fragen sind alle erlaubt, die wir uns hier stellen. Zweifel sind erlaubt. Nachdenken über verschiedene Themen, die wir so in der Bibel lesen oder auch über gesellschaftliche Fragen, das ist erlaubt. Das ist erlaubt. Das war bei Jesus immer erlaubt. Das war bei Gott immer erlaubt. Und es ist auch heute erlaubt. Ich glaube, nur eins ist wichtig. Wenn wir über verschiedene Fragen nachdenken, ist es total bedeutend, dass wir uns denkend immer auf Gott zubewegen und nicht von ihm weg. Wenn wir Zweifel haben, dass wir sie zu Gott bringen und nicht versuchen, damit alleine klarzukommen, das ist total entscheidend. Und wisst ihr was, wir wollen uns auch, wenn wir uns mit solchen Fragen beschäftigen, nicht allein auf unsere Vernunft verlassen. Die Vernunft ist so etwas wie ein Gott geworden in den letzten Jahrhunderten. Und ich glaube, ein Stück weit war die Folge davon der Erste und der Zweite Weltkrieg. Und wir sehen, Vernunft bewahrt uns nicht davor, sehr unvernünftige, tödliche, gemeine Dinge zu tun. Und ich glaube, es ist besonders wichtig, wenn wir uns mit so spannenden Fragen beschäftigen, dass wir uns immer wieder klar sind, dass wir alle eine Brille aufhaben. Wir haben alle eine Brille auf, weil wir auf eine bestimmte Art und Weise geprägt worden sind in dieser Kultur, in Europa, in Westdeutschland, ja, wo die meisten von uns aufgewachsen sind, oder wenn du aus Rumänien kommst oder aus Frankreich, du bist auf jeden Fall auch aus einer bestimmten Familie gekommen und du bist geprägt worden mit verschiedenen Gedanken. Und diese Gedanken, die bringst du mit, auch wenn du über biblische Themen, wenn du über Gott nachdenkst. So, jetzt glaube ich, ist es aber wichtig, wenn wir uns für einen Moment überhaupt auf diesen Gedanken einlassen, dass es da einen Gott gibt, der alles geschaffen hat. Dann gibt es eine Wahrheit, eine Art zu denken, die aneckt mit jeder Art zu denken, die so die verschiedenen Kulturen der Menschheit hervorgebracht haben. Wenn es Gott wirklich gibt, dann gibt es eine Wahrheit, die für jeden gilt. Und dann haben wir automatisch eine Spannung zwischen Gottes Wahrheit und dem, was wir oft für wahr und für richtig und für gut halten. Ja? Das muss uns so nochmal im Hinterkopf sein von Anfang an. Und das müssen wir besonders auch mittragen, wenn wir uns jetzt mit dem Thema von heute Morgen beschäftigen. Ich dachte so, nachdem wir so eine absolut heiße Woche hinter uns haben, irgendwo wurden über 39 Grad gemessen in dieser Woche, und da dachte ich, das ist ja die perfekte Woche, um sich auch mit einem heißen Eisen zu beschäftigen. Ja? Mit dieser Frage, glaubt ihr eigentlich als Gemeinde, als Kirche tatsächlich immer noch an sowas wie die Hölle? Und wenn wir Hölle hören, dann kommen direkt so Fragen in uns auf, dass wir uns sagen, ja, wie kann das sein, dass ein Gott einerseits Liebe sein soll und andererseits Menschen, die er doch liebt, die er doch geschaffen hat, auf ewig, für immer in einen Ort namens Hölle schicken würde, wenn sie sich hier in dieser Welt gegen ihn entschieden haben. Wie ist das möglich? Bertrand Russell, ein Atheist, hat gesagt, ich persönlich bin der Ansicht, dass kein Mensch, der wirklich menschlich ist, an eine ewig andauernde Strafe in der Hölle glauben kann. Und im Gegensatz dazu hat gesagt, Gilbert Keith Chesterton, die Hölle ist das größte Kompliment an die Realität menschlicher Freiheit. Ja, was denn nun? Wir wollen mal in das Thema reingehen, und wenn wir uns mit diesem Wort Hölle beschäftigen, dann müssen wir erstmal eine Information bekommen. Es gibt nämlich in der Bibel verschiedene Begriffe, gerade auch im Neuen Testament, verschiedene griechische Begriffe für das, was unsere deutschen Bibelübersetzungen mit Hölle übersetzen. Und ich bin der Meinung, es ist gar nicht klug, alle diese Begriffe mit Hölle zu übersetzen. Das hat vor allem Luther gemacht, weil die meinen nicht alle wirklich das, was wir damit verbinden. Deswegen gehen wir da mal kurz rein, einen kurzen Überblick über die verschiedenen Begriffe, hier nochmal die Zitate, die die Bibel zum Thema Hölle kennt. Hier haben wir sie. Der erste Begriff, der lautet Abyssos. Das ist sowas wie Abgrund, würden wir das im Deutschen übersetzen. Ich habe da ein paar Bibelstellen noch reingemacht. Der Abgrund ist eigentlich für das Neue Testament, es ist der Bereich der Dämonen und auch der Bereich des Satans. Es ist der Bereich, ja, nicht über den der Satan herrscht. Interessanterweise Offenbarung 9, Vers 1, folgende. Da ist es gar nicht der Satan, der Fürst dieses Abgrunds ist, sondern es ist ein anderer gefallener Engel, der über diesen Bereich herrscht. Und außerdem merkst du, wenn du diese Bibelstelle durchliest, Offenbarung 9, dass dieser Abgrund und die Mächte, die in diesem Abgrund sozusagen beheimatet sind, die haben überhaupt keine Möglichkeit, eigenständige Entscheidungen zu treffen, sondern sie sind angewiesen darauf, dass Gott sagt, go oder no. Ja? Gott sagt, Gott ist der, der die Initiative schenkt, dass sie in einem begrenzten Rahmen wirken dürfen. Und Gott ist auch der, der dieses Wirken jederzeit beenden kann. Und wir sehen in den Begegnungen zwischen teuflischen Mächten und Jesus im Neuen Testament, gerade Lukas 8, 31 ist so eine Stelle, dass Dämonen immer panische Angst vor Jesus hatten und ihn darum gebeten haben, binde uns nicht in diesem Abgrund. Denn das ist quasi der Ort, wo Gott ja wie ein Gefängnis, wo er sie einfach in ihrer Macht beschneidet und sagt, ihr dürft jetzt hier gar nichts tun. Und das kann Jesus jederzeit tun und das tut Jesus auch durch die Gemeinde, durch uns. Wir sind an dieser Macht beteiligt. Dann gibt es einen zweiten Begriff, also übrigens auch in Offenbarung sehen wir, dass auch der Satan selbst in diesem Abgrund gebunden werden kann und dann nichts mehr tun kann. Das sind alles wichtige Gedanken. Es ist Gott, es ist Jesus, der Herr ist über diesen Bereich Hölle. Der Satan mit seinen Mächten, der hat überhaupt keinen eigenständigen Machtbereich, der hat kein wirkliches Königreich. Dann gibt es den Hades, das sogenannte Totenreich. Es ist aber wichtig, dass wir, wenn wir dieses Wort Hades hören, nicht irgendwie an griechische Mythologien denken und an diesen Totengott Hades und so weiter. Nein, das ist ein Begriff, der ganz stark vom Alten Testament her geprägt ist, eine Übersetzung von dem alttestamentlichen Wort Sheol. Und dieser Sheol, das ist eben einfach dieser Ort gewesen, an dem man kam, wenn man gestorben ist, unmittelbar. Und dieser Ort, der war schon nach dem Verständnis vom Alten Testament so, das war ein Ort größter Hoffnungslosigkeit. Da ist es ganz spannend, da unterscheiden sich wirklich das Alte und das Neue Testament nachhaltig. Denn die meisten Gläubigen des Alten Testaments, die haben gedacht, in dem Moment, wo der Tod kommt, da ist alles vorbei. Da habe ich keine Beziehung mehr zu Gott und dann kann Gott keine Beziehung mehr mit mir aufrechterhalten. Da ist alles vorbei. Die Psalmisten sagen immer wieder, hey, keiner betet dich an, Gott, im Reich der Toten. Andererseits gibt es auch schon im Alten Testament ja so etwas wie erste Hoffnungsschimmer, die durch das Wolkenfeld dieser Hoffnungslosigkeit durchbrechen. Zum Beispiel Psalm 49, Vers 16, da betet der Psalmist und sagt, mein Leben aber wird Gott freikaufen. Er wird mich der Macht des Todes entreißen. Man hatte noch keine Idee, wie das passieren würde, aber man wusste, Gott tut es. Man hat angefangen, eine Vorstellung zu entwickeln. Ein Gott, der mein Gott ist, ist kein Gott der Toten, sondern ein Gott der Lebenden. Und deswegen ist der Tod nicht das letzte Wort. Und dann wurde in der Zeit zwischen den Testamenten, zwischen dem Alten und dem Neuen Testament, da ist dann aufgrund solcher Bibelstellen und anderer Bibelstellen diese Hoffnung auf die Auferstehung von den Toten ganz groß geworden. Und auch dieser Gedanke, dass der Mensch eben unsterblich geschaffen ist in seinem Sein irgendwo. So. Und Jesus hat genau diese Vorstellungen dann auch aufgegriffen im Neuen Testament. Er hat sich dazu gestellt, im Judentum gab es verschiedene Gruppierungen. Die einen haben an diese Auferstehung der Toten geglaubt, das waren die Pharisäer. Und in diesem Punkt war Jesus auch ein Pharisäer. Das ist übrigens der Grund, warum er sich mit den Pharisäern am meisten gestritten hat, weil er im Grunde ein Pharisäer war. Das meiste, was sie geglaubt haben, hat er auch vertreten, nur diese Heuchelei, sich auf Äußerlichkeiten zu konzentrieren, die wollte er nicht mitmachen. Und Jesus beschreibt in Lukas 16, 22, wie ein Mensch stirbt und ins Totenreich kommt. Eigentlich zwei Menschen. Und da wird dann schon deutlich, dass das Totenreich ein vorläufiger Ort ist, an den Menschen nach ihrem Tod kommen, je nachdem, wie sie gelebt haben. Ob sie ihr Leben nach Gott ausgerichtet haben oder nicht. Dann sind sie entweder bei Gott oder eben nicht. Und das ist schon ein erheblicher Unterschied, der da ist. Aber was wir jedenfalls jetzt hier ganz wichtig sehen, ist, dass diese beiden Begriffe, Abyssos und Hades, die stehen für etwas Vorläufiges und nicht für etwas Endgültiges im Sinne einer ewigen Strafe, eines ewigen Ortes, an den Menschen kommen. Überhaupt stellen wir fest, dass die Bibel über das, was sein wird, wenn wir unmittelbar sterben, dass sie recht zurückhaltend darüber uns Auskunft gibt. Sie befriedigt unsere Neugier nicht. Also meine jedenfalls. Sie rammt im Grunde, Jesus und, das, und seine Apostel, sie rammen zwei Pflöcke ein. Das eine ist Philipper 1, Vers 23, da heißt, da sagt Paulus, ich habe Lust abzuscheiden, also ich habe Lust, diese Erde zu verlassen und bei Jesus zu sein. Das ist die eine Säule. In dem Moment, wo ich, wenn ich sterbe, bin ich bei Jesus. Und übrigens, es spielt keine Rolle, wo ich bin. Wenn Jesus da ist, dann ist es dort gut. Der Himmel übrigens, in dem Sinne, wie ihn das Neue Testament versteht, er zeichnet sich durch die Nähe Gottes aus, durch nichts anderes. Nicht durch goldene Straßen und all diesen Kram. Das ist nicht in erster Linie das Wichtige. Ja? Die Straßen sind golden, wenn es sich mal so sagen darf, weil Gott da ist. Das ist das Entscheidende. Und das Zweite, was die Bibel sagt, in so Stellen wie 2. Korinther 5, Vers 8, aber auch 1. Korinther und so weiter, dass es eine Auferstehung der Toten gibt, eine körperliche Auferstehung. Und über diese Zeit dazwischen, wie wir da sein werden, wie wir da aussehen werden, mit Körper und ohne, darüber ist viel gestritten worden. Ich kann es euch nicht sagen, aber wichtig ist, was die Bibel sagt, wir werden bei Jesus sein. Und dann gibt es noch eine Auferstehung der Toten, wo wir leiblich auferstehen werden, wenn Jesus wiederkommt, wie Jesus selbst. Einen himmlischen Leib werden wir bekommen, wie Jesus selbst. Okay. Das mal so viel. Aber was wir vom Neuen Testament her sagen können, ist, dass sich eine Sache wirklich, die wurde komplett auf den Kopf gestellt. Vorher war dieser Bereich des Todes ein Bereich des Grauens, des Schreckens, der Hoffnungslosigkeit. Und mit dem Kommen von Jesus ist es ein Bereich der Hoffnung geworden. Wir finden hier einige geniale Stellen im Neuen Testament, zum Beispiel Hebräer 2, Vers 14. Da Gottes Kinder Menschen aus Fleisch und Blut sind, wurde auch Jesus als Mensch geboren. Denn nur so konnte er durch seinen Tod die Macht des Teufels brechen und der Macht über den Tod hatte. Jesus kam als Mensch wie wir, von Fleisch und Blut, um die Macht des Todes und des Teufels zu brechen. Halleluja. Das ist Hoffnung. Das ist ein Geschenk. Das ist etwas, was wir wissen dürfen. Und auch die Macht des Todes und des Teufels, die jetzt schon in deinem Leben wirkt durch verschiedene Dinge, die kann und will Jesus brechen in deinem Leben. Dann 1. Korinther 15, Vers 55 bis 57. Hey, das ist eigentlich die Hymne gegen den Tod. Ja? Die Hymne des Sieges über den Tod. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Denn die Sünde ist der Stachel, der zum Tod führt. Und das Gesetz verleiht der Sünde ihre Kraft. Wir danken Gott, der uns durch Jesus Christus, unseren Herrn, den Sieg über die Sünde und über den Tod gibt. Das ist die Realität, die für uns gilt, wenn wir zu Jesus gehören. Jetzt gibt es noch ein drittes Wort im Neuen Testament. Und das ist tatsächlich ein Wort, ein Begriff, den man mit Hölle übersetzen kann, die sogenannte Gehenna. Und diese Gehenna oder Gehenna ist der Ort, wo Gott Gericht vollzieht. Und wichtig ist auch mal da zu sehen, wie dieses Wort zustande gekommen ist. Das ist eigentlich eine griechische Übersetzung von einem Ort, das sogenannte Tal des Hinnom. Hinnom, das war einfach eine Familie im Alten Testament, eine israelische Familie. Und denen, weiß ich nicht, die haben da gelebt oder wie auch immer. Und deswegen wurde dieses Tal nach ihnen benannt. Und das war ein Ort, der war in späterer Zeit, ich glaube, an der südlichen Stadtmauer von Jerusalem gelegen. Ja? Und dieser Ort ist schon vom Alten Testament Herr berüchtigt. Warum? Weil dort die Israeliten Kinderopfer gebracht haben, dem Moloch. Also es ist immer schon ein Ort der absoluter Gottlosigkeit im Alten Testament. Und in neutestamentlicher Zeit, deswegen benutzt, glaube ich, Jesus auch diese Begriffe, das kannten die Menschen, da ist es zu einer Art Müllkippe Jerusalems geworden, okay? Und da wurde auch der Müll verbrannt und deswegen war es so, dass da tatsächlich sozusagen unaufhörlich Flammen und Glut und Feuer vorhanden war an diesem Ort. Das ist die Gehenna erstmal vom Bild, okay? Das erklärt uns auch viel von diesem biblischen Sprachgebrauch, dass von ewigen Flammen und so weiter gesprochen wird und die Hölle so genannt wird, okay? Die Juden haben das natürlich gleich verstanden, wo das herkam. So, was ist diese Hölle jetzt für ein Ort? Ich Ich habe ein paar Aspekte mal rausgegriffen. Nummer eins, was wir wissen müssen, diese Hölle, diese Gehenna ist der Ort, wo Gott sein Gericht vollziehen wird. Und wir finden zum Beispiel Matthäus 10, Vers 28, da sagt Jesus, habt keine Angst vor denen, die euch umbringen wollen. Sie können nur euren Körper töten, eure Seele ist für sie unerreichbar. Fürchtet allein Gott, der Leib und Seele in der Hölle vernichten, besser übersetzt wahrscheinlich verderben kann. Mit anderen Worten, Jesus sagt, das Gericht ist eine Realität und das Gericht einmal vollzogen wird, ist auch eine Realität. Und Jesus ermutigt uns, dass wir nicht auf das schauen, irgendwie, was Menschen wollen. Das, was Menschen zufriedenstellt, das, was in dieser Gesellschaft scheinbar Pflicht ist und unser Leben einfach nur nach diesen Dingen ausrichten, was man eben so tut, wie man eben so lebt, was man eben für wahr hält. Sondern ich habe das neulich in der Predigt ja mal gesagt, es gibt nicht nur Tage X in unserem Leben, auf die wir zuleben, irgendwelche Vertragsabschlüsse, unser Haus zu haben, irgendwelche Abschlüsse zu machen. Es gibt einen Tag Z am Ende, wo Jesus wiederkommen wird und auf diesen Tag sollten wir ausgerichtet sein. Der sollte uns bestimmen. Das Einzige, was uns wirklich wichtig sein sollte, ist der Applaus von Jesus und nicht der Applaus von allen möglichen anderen Leuten. Und Jesus, der spricht mit einer krassen Sprache auch von dieser Hölle. Ja, in Markus 9, ich habe das hier unten auch noch mit drauf gepackt. Wenn deine Hand dich zum Bösen verführt, dann hack sie ab. Es ist besser, mit nur einer Hand in den Himmel einzugehen, als mit zwei Händen ins ewige Feuer der Hölle zu kommen. Okay, es ist Bildsprache, ihr Lieben. Ja, Bildsprache. Geh nicht nach Hause und hack deine Hand ab, weil die Realität ist die, auch wenn du deine Hand abhackst, kannst du immer noch sündigen. Ja? Das wusste Jesus auch. Oder er redet auch davon, dass du dein Auge ausreißen sollst. Ich sag dir was, du könntest dir beide Augen ausreißen und könntest immer noch Lust empfinden und Begierde haben auf verschiedene Dinge und dir in deinem Kopf für die verschiedensten Dinge vorstellen. Du brauchst irgendwann dein Auge nicht mal mehr dafür. Ja? Also Jesus sagt, hey, kämpfe krass gegen die Sünde. Sei da nicht lapidar. Sondern triff krasse Entscheidungen in deinem Leben, okay? Denn die Hölle ist ein Ort, wo Gericht vollzogen wird. Dann ist die Hölle ein Ort ewiger Strafe. Es gibt immer wieder auch die Diskussion darüber, ja, ist die Hölle jetzt ewig oder nicht? Und auch die Diskussion darüber, bedeutet Hölle einfach, dass wir aufhören zu existieren oder bedeutet es wirklich tatsächlich eine qualvolle Existenz, die nicht aufhört? Sind ja wichtige Fragen, oder? Einige wichtige Bibelstellen. Matthäus 25, 46, wo Jesus ja die ewige Verdammnis dem ewigen Leben gegenüberstellt. Und wenn du das ewige Leben so siehst, dass es für immer ist, dann hast du hier eigentlich keinen Ansatzpunkt, die ewige Strafe für etwas Begrenztes zu halten. Okay, dann sehen wir in Offenbarung 20, da wird einmal beschrieben, wie der Teufel und seine Dämonen gerichtet werden. Übrigens auch etwas später, wie auch der Tod selber und auch der Hades in die Hölle geworfen werden. Und da heißt es, der Teufel, der sie verführte, wurde geworfen in den Pfuhl von Feuer und Schwefel, wo auch das Tier und der falsche Prophet waren. Und sie werden gequält, werden Tag und Nacht, oh, da habe ich noch was drin gelassen, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Diese Wendung von Ewigkeit zu Ewigkeit, die kommt 12-mal vor in der Offenbarung. 10-mal kann sie eindeutig nur für immer bedeuten. Da haben wir wenig Möglichkeiten, hier etwas anderes reinzulesen. Und dann Offenbarung 20, 14 und 15 und der Tod und das Totenreich, das ist jetzt der Hades, deswegen sage ich erst vorläufig, wurden in den Feuersee geworfen. Hier wird der Tod und auch der Hades werden fast personifiziert, als Macht beschrieben, ja, die vernichtet wird. Und dann heißt es, das ist der zweite Tod, dieser Feuersee, diese Hölle, diese Gehenna. Und damit, mit diesem Ausdruck, das ist der zweite Tod, wird etwas absolut Endgültiges beschrieben. Das ist der zweite Tod, wo es nichts mehr anderes dann gibt. Und dann heißt es auch ausdrücklich eben nicht nur, der Satan und seine Dämonen finden dort ihr Ende, sondern auch alle, deren Namen nicht im Buch des Lebens geschrieben standen, wurden ebenfalls in den Feuersee geworfen. Ein absolut dramatischer Bibelvers. Ein Bibelvers, der mich nachts wach hält, der mich unfassbar traurig macht. Aber eine Realität, der wir uns schon stellen müssen. Wir können uns ja nicht die Dinge aus der Bibel rauspicken, die uns gefallen und die anderen hinten runterfallen lassen. Ja, Ist die Hölle auch ein Ort ewiger Qual? Die Bibel spricht von ewiger Strafe, haben wir gerade schon gelesen, von ewiger Verdammnis. Dann in Matthäus 10, was wir auch gelesen haben, von Verderben, was so viel wie eine ewige Verlorenheit bedeutet. Ja, keine Vernichtung in dieser Richtung. Eine Verlorenheit von Körper und Seele. Dann spricht Jesus vom Feuerofen, von einem Feuer, das nie verlöscht, von einem feurigen Pfuhl oder einem Feuersee. Und er spricht auch in eben, was wir auch gelesen haben, Offenbarung 20, Vers 10, von einem Ort ewiger Qual. Und Jesus beschreibt auch an manchen Stellen, gerade im Matthäus-Evangelium, die Folgen von dem, was Hölle mit Menschen macht. Und er sagt, dort wird Heulen und Zähneklappern herrschen. Und er spricht auch von absoluter Finsternis, von äußerster Finsternis, die dort herrscht und den Menschen umgibt. Also es ist wirklich ein Ort der Qual. Was ich aber jetzt wieder spannend finde, gerade auch bei dieser Aufstellung, ist Folgendes. Wisst ihr, weder Jesus noch seine Nachfolger malen sich irgendwie oder malen uns diese Höllenqualen irgendwie genüsslich aus. Und die Bibel freut sich an keiner Stelle darüber, dass jetzt endlich mal die ganzen Bösen, ja, in der Hölle gequält werden. Rachegedanken in diesem Sinne. Jesus und seine Apostel sagen nur das Nötigste, um Menschen zu warnen. Aber die Hölle wird nicht ausgeschmückt. All diese Dinge darüber, wie irgendein Teufel aussehen könnte, wie die Hölle im Einzelnen aussehen könnte und so weiter, das sind Dinge, über die die Bibel gar nicht spricht. Ganz anders haben das Menschen im Mittelalter gemacht oder auch zum Beispiel Dante Alighieri in seiner Göttlichen Komödie, da beschreibt er die Hölle so, da werden die Habgierigen sein, an den Dingen klebend, schieben auf ewig Felsbrocken vor sich her. Gewalttäter müssen sich in einem kochenden Blutstrom vor den sie beschießenden Zentauren verstecken und so weiter. Er beschreibt das dann noch ausführlicher, ich will das jetzt hier nicht, weitergehen. Das wird noch viel krasser und so, aber das muss jetzt nicht sein. Es ist spannend, dass die Bibel sehr zurückhaltend diesen Ort beschreibt. Und auch hier an dieser Stelle geht es Gottes Wort nicht darum, uns unsere Neugier zu befriedigen, aber es geht ihm auch nicht in erster Linie darum, mit der Hölle zu drohen. Interessanterweise, Jesus hat viel mehr geworben als gedroht. Das finde ich spannend. Und auch Paulus hat sich daran gehalten. Und dann ist mir so wichtig, wenn wir von diesen Dingen hier lesen, Feuer, absolute Finsternis, Heulen und Zähneklappern und so weiter, mir ist so wichtig, dass wir es hier mit symbolischer Sprache zu tun haben. Ja, ich weiß, es gibt die, die wollen alles in der Bibel immer wortwörtlich verstehen und die, ja, die machen sozusagen nur diejenigen zu biblischen Christen, die auch alles immer wortwörtlich verstehen. Aber ich will dir mal ganz ehrlich sagen, wenn du versuchst, alles wortwörtlich in der Bibel zu verstehen, dann verstehst du sehr vieles falsch. Du musst schon versuchen, die Dinge so zu verstehen, wie sie gemeint waren. Du musst dich schon mal damit beschäftigen, aus welcher Wirklichkeit, aus welcher Denkart Jesus gekommen ist, ja, was so im Judentum damals auch gedacht war und so weiter. Du kannst nicht einfach das da rein interpretieren, was du für die richtige Auslegung hältst. Und hier befinden wir uns ganz eindeutig in einer Symbolsprache. Weißt du, Menschen haben viele Dinge schon über Jesus gesagt, aber es gibt eigentlich kaum jemand, der ihn für dumm hält. Und wenn wir hier lesen von absoluter Finsternis und gleichzeitig von ewigem Feuer, dann ist das ein Widerspruch, wenn wir das Wort wörtlich verstehen, ja? Weil Feuer macht auch Licht und absolute Finsternis wäre total dunkel. Verstehst du, Jesus wusste das. Diese Bilder beschreiben verschiedene Aspekte von dem, was Hölle bedeutet. Absolute Finsternis, das steht dafür, dass Gott dort nicht mehr ist. Finsternis ist überall da, wo Gott nicht ist. Weißt du, der Himmel zeichnet sich dadurch aus, wenn du in Offenbarung 21 liest, dass Gott selbst dort unser Licht ist und es braucht keine Sonne mehr. Das ist, was Gott sagt. Auch im Alten Testament ist Finsternis immer ein Bild dafür, dass Gott nicht da ist. Und auch, wenn wir von diesem ewigen Feuer, vom Feuerofen und von so weiter hören, glaube ich, dass Gottes Wort damit etwas Bestimmtes aussagen will, einen bestimmten Aspekt der Hölle betonen will. Weißt du, Feuer ist in der ganzen Bibel immer ein Bild erstmal für das Gericht. Das fing an im Alten Testament mit Sodom und Gomorra, Gottes Feuer kam und so. Dort, glaube ich, nicht symbolisch verstanden, aber an vielen anderen Stellen wegen dieser Geschichte, wegen dieser Begebenheit symbolisch verstanden. Jeder wusste, Feuer, Gottes Gericht, okay? So, und jetzt wird aber Feuer und Gottes Gericht oft auch anders benutzt. Zum Beispiel in Römer 1 wird gesagt, dass die Menschen in Begierde entbrannten. Also in uns Menschen, da brennt ein Feuer der Sünde, des Kampfes gegen Gott, des Kampfes gegen das, was Gott wichtig ist. Und dann sagt Gott als Antwort auf dieses Feuer in uns, sagt er in Römer 1, auch gerade sagt Paulus, da hat Gott sie diesen Flammen, dieser Begierde hingegeben. Und das ist das Gericht. Menschen bekommen das, was sie wollten. Und ich glaube, dass das ganz stark in diesen ganzen Bildern über die Hölle mitschwingt, wenn wir vom Feuersee, vom Feuerofen, von ewigem Feuer lesen und hören. Gott gibt uns dem hin, was wir wollten. Schrecklich genug ist das. Es ist viel schrecklicher, als wenn da wirklich Feuer brennen würde. Das könnt ihr mir glauben. Auch Jakobus 3, 5 bis 6, da wird die Sünde auch mit einem Feuer verglichen. Gerade die Sünde, die wir mit Worten tun. Alles Böse, was wir aussprechen. Und da sagt Jakobus ausdrücklich, das ist ein Feuer, was den ganzen Wald in Brand setzen kann und entzündet worden ist es in der Hölle. Das ist, was Jakobus sagt. Okay, von diesem Punkt ausgehend will ich dich mal fragen jetzt. Dich fragen. Welches Höllenfeuer brennt eigentlich in dir? Und ich habe ganz stark den Eindruck, auch wieder aufrufen zu sollen, dass Menschen umkehren, auch heute Morgen hier, weil sie sich bestimmten falschen Feuern hingegeben haben, weil sie ihre Begierde, das, was sie unbedingt haben und machen und sein wollten, vor ihre Beziehung mit Gott gestellt haben. Und du befindest dich an einem gefährlichen Punkt hier in deinem Leben. Da ist Die Worte von Gott sind hier real. Das, was Jesus sagt, ist hier real. Du solltest mit der Sünde nicht spielen. Welches Höllenfeuer brennt in dir? Das Feuer, alles haben zu müssen und trotzdem nie zufrieden zu sein? Das Feuer des Neides? Gerade junge Generation, sorry, aber ihr seid damit so stark. Ihr brennt mit diesen Dingen. Wir vielleicht auch, aber ich glaube, dadurch, dass ihr so visuell geprägt seid von Bildern und Sternchen und Stars und so weiter und von irgendwelchen Influencern auf YouTube, ob das immer Gute sind oder sonst, ihr brennt davon, euch zu vergleichen und so zu sein wollen wie andere und so weiter. Das Feuer negativer Gedanken und negativen Redens, dass du immer nur das Schlechteste siehst. Soll ich dir was sagen? Wir finden, das ist richtig gesellschaftsfähig, diese Krankheit in Deutschland gerade. Aber es ist Sünde vor Gott. Und es treibt dich vor Gott weg. Und es hat mit Glauben nichts zu tun. Auch mit Realismus nicht. Das Feuer immer recht haben zu müssen, das kenne ich sehr gut. Weißt du, manchmal gibt es so auch Schattenseiten von deiner Berufung und von deiner Begabung. Ich bin ein Bibellehrer, jemand, der sich gerne mit Wahrheit beschäftigt. Jemand, der gerne Dinge analysiert, aber deswegen will ich auch immer gerne recht haben. Vielleicht kennst du auch solche Schattenseiten. Dann vielleicht auch das Feuer. Auch hier werden jetzt ein paar angesprochen sein. Ständig beleidigt zu sein und sich immer als Opfer zu sehen. Das Feuer, Menschen zu hassen. Sorry, soziale Medien, dieses Feuer brennt in Deutschland wie nur was. Und auch Christen machen da fröhlich mit und tarnen das sehr gerne als, man muss doch mal gesagt werden und muss doch einer mal Klartext reden und so weiter. Aber es ist in Wirklichkeit ganz oft Hass auf Menschen. Und dann auch das Feuer irgendwelcher Süchte. Das Feuer der Gier nach Macht und Anerkennung. Das Feuer auch der Pornografie. Da brennen Feuer in uns. Und weißt du, Hölle beginnt da, wo etwas anderes als Gott zum Mittelpunkt unseres Lebens wird. Und Hölle festigt ihre Macht da, wo wir verleugnen, dass diese Dinge uns im Griff haben und uns wirklich kaputt machen. Tim Keller hat gesagt, Menschen verhalten sich da sehr ähnlich wie Süchtige. Sie sind Sklaven ihrer Sucht, aber sie behaupten, es im Griff zu haben. Ihr ganzes Umfeld leidet, aber sie sagen, es gibt eigentlich nichts Besseres für uns. Das ist die Hölle. Weißt du, im Moment hast du dieses Feuer vielleicht noch einigermaßen unter Kontrolle. Im Moment hat es vielleicht noch nicht deine ganze Welt verbrannt. Es gibt vielleicht noch Plätze in deinem Leben, in deiner Existenz, wo du dich vor diesem Feuer verstecken kannst. Aber stell dir vor, dieses Feuer würde 1 Million Jahre in dir brennen und deine ganze Existenz steht am Ende in Flammen. Was, wenn du die Kontrolle über dein Leben verlierst, weil da kein Gott mehr ist, der dieses Feuer in Grenzen hält? Wie würde eine Welt aussehen, in der alles Böse, was in unseren Köpfen ist, getan werden dürfte, weil Gott nicht mehr diese Welt beschützt? Ich glaube, das wäre die Hölle. Oscar Wilde hat gesagt, jeder von uns ist sein eigener Teufel und wir machen uns diese Welt zur Hölle. Wir sehen nämlich schon etwas von den Spuren der Hölle hier. Oder Ulrich Erkenbrecht, wir kommen nicht in die Hölle, die Hölle kommt zu uns. Und Shakespeare lässt den Königssohn Ferdinand in dem Werk Der Sturm sagen, die Hölle ist leer, alle Teufel sind hier. Also wir Menschen erkennen ein Stück weit diese Dimension in unserer Welt. Deswegen will ich dir sagen, die Hölle ist der Ort, über den Gott herrscht. Ja, es gibt nichts und wird am Ende nichts geben, was nicht unter Gottes Herrschaft steht. Die Hölle ist auch kein Ort, wo der Teufel Menschen quält. Denn der Teufel ist ein Opfer der Hölle. Gott schafft also innerhalb seines Herrschaftsgebiets ein Gebiet, aus dem er sich zurückzieht. Das ist die Hölle. Und weißt du, was damit die Hölle ist? Ein zutiefst künstlicher Ort. Ein Nichtort eigentlich. Da wird etwas auf den Kopf gestellt, etwas ins Gegenteil verkehrt zu dem, was Gott eigentlich mal vorgesehen hatte für die Menschen. Und dann werden Menschen erfahren, dass es ohne Gott kein Leben gibt, kein Genuss gibt, nichts Gutes mehr in ihnen gibt. Die Hölle ist der Ort, wo unsere ganze Existenz in Flammen steht. Die Hölle ist der Ort, wo zerstörerische Begierden und die tödlichen Impulse unserer Natur, unserer kaputten Natur ohne Gott, uns vollkommen beherrscht. Aber, und das ist mir so wichtig, nachdem wir etwas diesen Ort definiert haben, zu sagen, dass die Hölle niemals der Plan Gottes für dich und für mich war. Guck mal, 1. Timotheus 2, Vers 4. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen. Johannes 3, Vers 16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gegeben hat, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Und ich liebe auch Hesekiel 33, Vers 11. So wahr ich lebe, spricht Gott der Herr, ich freue mich nicht über den Tod eines gottlosen Menschen, sondern ich freue mich vielmehr, wenn er sein Verhalten verändert und am Leben bleibt. Gott hat so viel Sehnsucht nach jedem Menschen, nach jedem Einzelnen, nach dir und nach mir. Und weißt du, für mich ist das auch total wichtig. Das macht was mit meinem Leben, dass ich weiß, die Hölle ist nicht Gottes Plan. Verstehst du? Das sagt mir und das sagt uns als Gemeinde, dass es nicht darum geht, mit der Hölle zu drohen, sondern mit der Liebe Gottes zu werben. Und das sagt mir, ich will diesen Gedanken, und das tue ich auch nicht, ich genieße diesen Gedanken nicht, dass Gott sich irgendwann mal alle Ungläubigen holt. Dann, endlich. Hey, und ich will auch nicht selbstgerecht sein, mir auf die Schulter klopfen und sagen, cool, dass ich da nicht dabei bin. Denn ich erkenne auch diese Höllenfeuer in mir, an vielen Punkten in meinem Leben. Und ich erschrecke immer wieder, wo ich schon so lange mit Jesus gehe. Und ich will euch eines sagen, es bereitet mir schlaflose Nächte, dass Menschen auf ewig verloren gehen können. Es ist mir nicht egal. Ich will mein ganzes Leben dafür einsetzen, dass Gottes geliebte Geschöpfe gerettet und verändert werden, dass sie befreit werden. Und ich will auch mein eigenes kritisches Potenzial nie übersehen. Mit Reinhard Bonnke gesprochen, ich will nur eins, die Hölle leer, den Himmel voll. Und das ist auch Gottes eigene Haltung. Aber was machen wir jetzt mit diesem Ort der Hölle? Ich glaube, jedem, der irgendwo empfindsam ist, dem tut dieser Gedanke weh, weil es wird ja schnell konkret. Du denkst an deine Angehörigen, du denkst an deine Familie, du denkst an gute Freunde. Das ist ja nicht etwas, was du irgendwie wegschieben kannst. Hey, und wenn du dann traurig bist, wenn du an diesem Gedanken verzweifeln kannst, dann will ich dir sagen, das ist gut. Versuch nicht, diese Verzweiflung zu töten. Das ist, glaube ich, das, was Gott selbst empfindet. Ich glaube, dass Gott in der Lage ist, zu leiden an dem, was seiner Schöpfung passiert ist. Ich glaube, dass er leidet am Kreuz. Und ich glaube, dass er immer noch Trauer empfinden kann, mitgenommen ist von dem, was seine geliebten Menschen immer wieder tun. Aber ich will dich auch fragen, was soll Gott denn tun? Weißt du, wir lieben es ja heute, die Hölle irgendwie wegzudiskutieren. Ein evangelischer Theologe hat gesagt, in der neueren theologischen Diskussion ist man sich weitgehend einig darüber, dass das Problem offen gelassen werden muss, ob es die Wirklichkeit der Allversöhnung oder die Wirklichkeit eines doppelten Ausganges gibt. Man will nicht mehr darüber reden. Oder man redet nur noch darüber, dass es sowieso am Ende eine Allversöhnung gibt, wo alle Menschen dann doch in den Himmel kommen und so weiter. Aber ich glaube, von dem, was die Bibel sagt, können wir diesen Gedanken nicht akzeptieren. Und ich frage mich auch, was hätte Gott denn machen sollen? Und ich glaube, weißt du, Gott hat drei Möglichkeiten. Nummer eins wäre die, Gott schaut auf die Welt, er sieht all das Unrecht, er sieht all das Böse, was sich Menschen antun. Er sieht Völkermord, er sieht Vergewaltigung, er sieht Betrug, er sieht Ausbeutung, er sieht Sklaverei, Prostitution, wo Menschen dazu gezwungen werden, noch heute. Er sieht, dass Menschen verhungern überall auf der Welt und wir alle Weltwatchers-Programme brauchen, auch dem anderen Teil der Welt. Gott sieht das alles. Soll er nichts tun? Das ist doch nicht dein Ernst. Und wenn man dir Ungerechtigkeit in dieser Weise zufügen würde, würdest du nie so denken. Dann empfindest du etwas wie Gerechtigkeit. Übrigens, ich glaube, das ist einer der größten Hinweise auf Gott in der Menschheit, dass wir doch immer noch so etwas wie Gerechtigkeitsempfinden haben. Manchmal nicht, wenn wir etwas verbockt haben, aber doch immer, wenn andere was falsch machen. Ja? Hey, und Gott wäre ungerecht, wenn er das alles so laufen lassen würde. Miroslav Volf hat gesagt, ein Gott, der nicht über Ungerechtigkeit und Betrug zornig wäre und nicht eines Tages der Gewalt ein Ende bereiten würde, er wäre es nicht wert, angebetet zu werden. Und ich glaube, er hat recht. Was wäre die zweite Möglichkeit? Soll er sagen, hey, wir machen ein Reset. Ich vergebe euch alles. Ich nehme die Strafe auf mich. Wir vergessen alles, was ihr getan habt. Ich komme dafür auf. Genau das hat er getan, als Jesus am Kreuz auf Golgatha hing. Die Bibel sagt, die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Frieden mit Gott wieder. Dass er uns wieder regiert, dass er wieder Leben uns bringt. Und was wäre die dritte Möglichkeit, dass Gott uns Menschen einfach machen lässt? Und das ist die Hölle. Das ist die Hölle. Er tut es tatsächlich. Wenn du uns nicht wieder und wieder und wieder mit deinem ganzen Leben gegen Gott entscheidest, dann gibt am Ende Gott dir deinen Willen. C.S. Lewis schreibt, am Ende werden nur zwei Gruppen von Menschen vor Gott stehen. Die, die zu Gott sagen, dein Wille geschehe, und die, zu denen Gott sagt, dein Wille geschehe. Alle, die in der Hölle sind, haben sie sich erwählt. Und dann finde ich diesen tragischen Ausspruch, aber ich glaube, er ist so wahr, die Hölle ist eine Tür, die von innen verschlossen ist. Und du fängst an, hier in diesem Leben diese Tür von innen zuzumachen. Und du reagierst nicht auf das Rufen Gottes und darauf, dass er dich retten will, von ganzem Herzen. Du reagierst nicht darauf. Und dann, damit verschließt du die Tür von innen und Gott lässt dir am Ende seinen Willen. Ich möchte bitten, dass das Lobpreisteam jetzt nach vorne kommt. Ich habe vorhin gesagt, ich glaube, jeder, der ein bisschen über sich selbst nachdenkt, jeder, der ein bisschen Mut hat, in den Spiegel zu schauen und sich selbst sieht. Und noch mehr, wenn Gott dir dabei hilft, der sieht oft genug dieses Feuer der Hölle in sich selbst brennen. Und wisst ihr, was ich glaube? Diese Begierde in uns. Nur Gott ist mächtig genug, darüber zu herrschen. Nur Gott ist mächtig genug, dieses Feuer auszulöschen. Ich glaube von ganzem Herzen, dass ein Feuer durch ein anderes Feuer gelöscht werden muss. Und die Bibel spricht im Neuen Testament ganz oft von dem Feuer des Heiligen Geistes. In dem Moment, wo wir unser Leben für Gott öffnen, in dem wir unser Leben für Jesus öffnen, in dem wir das, was er am Kreuz für uns getan hat, für uns persönlich nehmen und ihn um Vergebung unserer Schuld bitten, ihn um Erneuerung in unserem Leben bitten, ihn zum Herrn unseres Lebens machen, ihm jeden einzelnen Bereich unseres Lebens unterstellen, da kommt Jesus mit dem Feuer seines Heiligen Geistes. Und er löscht das Feuer der Hölle aus. Er kämpft dagegen mit seinem Feuer an. Und das Feuer Gottes ist dann stärker als das Feuer der Hölle. Ja, dennoch erleben wir, dass immer wieder irgendwelche Brände und Brandsätze in unserem Leben losgehen. Aber die Macht Gottes über diese Brände, die bleibt bestehen. Und mir war es in dieser Woche so wichtig, mich ganz neu für Jesus zu öffnen und für seinen Heiligen Geist und zu sagen, Jesus, komm und durchdring mich mit deinem Feuer. Reinige mich, verändere mich. Komm, Heiliger Geist, mach Jesus zum einzigen Mittelpunkt in meinem Leben. Ich möchte dich einladen, dass du einen kurzen Moment aufstehst. Und wenn du dich angesprochen fühlst, und merkst, du brauchst, es ist einfach eine Reaktion jetzt dran von deiner Seite, dann fang doch an, jetzt in deinem Herzen mit Jesus zu sprechen. Wir werden gleich Abendmahl haben mit dieser Lobpreiszeit und ich werde einfach hinten stehen, vielleicht der Sandro dann auch, wenn er dann soweit ist und Jürgen, Stefan vielleicht, wenn einige Frauen auch noch die Freiheit haben und sagen, sie können heute beten, die das sonst auch tun, vielleicht auch noch jemand und wir sind auch bereit mit dir zu beten, wenn du merkst, es ist eine Entscheidung heute dran oder es ist auch Buße dran, dass jemand auch hört, was ich zu Gott sagen möchte. Dann darfst du auf uns zukommen. Jesus, wir danken dir, dass du uns ernst nimmst in dem, was wir tun und mit dem, wie wir leben. Wir danken dir aber, Herr, dass du gute Gedanken über uns hast, nur gute Gedanken, gute Pläne für uns, Herr. Und dass du alles gegeben hast, um uns zu retten. Herr Jesus, richte unseren Blick aus auf dich, dass wir nicht spielen, Herr Jesus, mit einem teuflischen Feuer, was oft genug in unserem Inneren brennt, Herr. Ruf uns neu zurück an dein Herz, Herr. Und durchdringe uns mit deinem Heiligen Geist, Herr, mit deinem heiligen Feuer. Amen.